Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn eine sehr versierte politische Beobachterin begrüßen, die dieser Tage den Zustand der Regierung sehr schön beschrieben hat. Ich finde es wirklich putzig, schrieb sie, dass sich die SPD nach 3 Jahren Regierungszeit hinstellt und dann in Prosaform aufschreibt, was denn jetzt eigentlich so zu tun wäre und was denn an dem März so böse ist. Wenn ich das höre, sagt sie, dann würde ich denen wirklich gerne zurufen, dann regiert doch endlich, ihr seid doch die Kanzlerpartei. Guter Punkt. Herzlich willkommen, Eva Quadbeck. Freue mich sehr. Ja, und was für ein schöner Zufall, dass dieser Mann heute bei uns ist, der in dieser Kanzlerpartei SPD zu Hause ist, von der Eva Quadbeck spricht. Eigentlich sind ja Sicherheit und Verteidigung seine Themen. Aber die Frage, wie seriös es eigentlich von der Kanzlerpartei SPD ist, wenn sie jetzt so tut, als könnte 1% der Topverdiener ernsthaft die soziale Frage in Deutschland lösen, diese Frage können wir ihm leider nicht ersparen. Herzlich willkommen, Michael Roth. Freue mich sehr. Aber natürlich, und da geht der Blick zu diesem Mann, wollen wir auch über Sicherheitspolitik heute reden. Das Thema von Michael Roth. Wann endet der Krieg in Europa? Er sagt dazu 2 sehr markante Dinge. In dem Moment, in dem es einen Waffenstillstand gibt, sagt er, muss die Ukraine einen Knüppel in der Hand halten, der so groß ist, dass Putin klar versteht, dass sich kein dritter Überfall lohnt. Und zweitens, die Ukraine, sagt er, muss in der Lage sein, sich wirklich zu verteidigen. Denn die Tinte, die Putin unter diesen Friedensvertrag setzen wird, ist keinen Cent wert. Was folgt daraus? Fragen an Christian Mölling. Herzlich willkommen. Ja, aber die Frage, wie der Krieg in der Ukraine zu beenden sei, wird ja längst auch im hohen Ton der Moral gestritten. Wir werden gleich den Ausschnitt einer Rede von Ralf Stegner sehen, der zeigt, wie hart es da mittlerweile zur Sache geht. Und möglicherweise ist das der Grund, warum dieser Mann sagt, moralisieren ist mittlerweile eines der größten Probleme in der Politik geworden. Und er macht das unter anderem fest an einer interessanten Beobachtung. Meine frühere Partei, die Grünen, sagt er, stehen genau deshalb jetzt vor einem Scherbenhaufen. Denn die Maßnahmen, die sie jetzt in der Asylpolitik mitträgt, geht weit über das hinaus, was ich seit 2015 immer wieder gefordert habe und wofür ich am Ende mit dem Parteiausschluss abgestraft worden bin. Und weiter, ich gehöre auch nicht zu denen, die AfD-Wählern moralische Vorhaltungen machen. Ich finde, sagt er, das ist nicht die Aufgabe von Politikern. Die Aufgabe von Politikern ist es, zu verstehen, was ihre Wähler wollen. Und er stellt eine provokante Frage. Achtung, wäre es deshalb nicht klüger, wenn die CDU unter einem Ministerpräsidenten Vogt in Thüringen der AfD Koalitionsgespräche anbieten würde? Interessante Frage. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Herr Roth, erste Frage an Sie. Sie haben für 2025 Ihren Rücktritt von der Politik angekündigt. Wie oft haben Sie das schon bereut?
Gar nicht. Ich bin da völlig mit mir im Reinen.
Ja? Auch nicht an so einem Tag wie heute?
Der Schmerz wird irgendwann einsetzen. Ich bin jetzt 54 Jahre. Ich bin mit 28 in den Bundestag gekommen. Das ist dann fast mein halbes Leben. Aber offen gestanden, wenn ich mir so die Weltlage anschaue.
Sind Sie froh, dass Sie raus sind?
Nee, ich würde gerne das eine oder andere noch fertig machen. Aber ich glaube, dafür bräuchte ich mehr als ein Jahr. Und ich finde es gut, wenn man so eine Entscheidung trifft.
An so einem Tag wie heute, wir haben gehört, ich weiß nicht, Eva Quadbeck gehört zu den gewöhnlich sehr gut informierten Kreisen, die berühmten, dass es heute hart zur Sache ging in Ihrer Fraktion, als es um das Sicherheitspaket ging.
Sicherheitspaket, also Sicherheitspaket nach Solingen, strengere Regeln für Messertragen und Gesichtserkennung für die Dienste.
Genau. Die Frage auch, was bekommen Menschen noch, die abgeschoben werden sollen und so weiter. Was war da los?
Also ich finde es erstmal völlig normal, dass die SPD streitet. Das ist für viele ein hochemotionales Thema. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten auch bei anderen Themen schon mal etwas heftiger und respektvoller miteinander gestritten. Es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, für die ist es eine schwere Zumutung. Auch ich bin mit allem einverstanden. Für mich als Europäer ist die Wiedereinführung von Grenzkontrollen mit unseren befreundeten Nachbarn. Wir sind ja, haben ja keine EU-Außengrenze. Wir sind ja nur von Freundinnen und Freunden umgeben. Für mich ist das auch ein schweres Ding. Das ist zwar nicht Teil dieses Sicherheitspaketes, aber da habe ich auch rumgemeckert und gesagt, dass ich das nicht gut finde und dass ich erwarte, dass das auch wirklich positive Folgen mit sich bringt. Aber am Ende wäre es verheerend, wenn wir jetzt abermals ein Signal aussendeten, wir haben viel geredet, wir haben viel gestritten und wir kommen zu einem keinem Ergebnis.
Naja, ich meine, Entschuldigung, wir haben gerade über Moral gesprochen, Frau Quadbeck. Da ging es jetzt auch wieder um Moral. Habe ich das falsch verstanden? Also das Gefühl, es ist nicht in Ordnung, dass Menschen, die abgeschoben werden sollen, keine weiteren Leistungen außer, wie ist die Formel?
Seife, Bett und Brot. Also
Unterkunft, Verpflegung und so weiter
bekommen. Also einfache Verpflegung, einfache Unterkunft. Das Besondere an dieser Diskussion heute in der SPD-Fraktion war ja, dass der Kanzler dann indirekt mit der Vertrauensfrage gedroht hat. Also er hat unterschwellig den Abgeordneten gesagt, dass er seine Methoden hat, wenn man ihm nicht folgt. Und das ist haben zumindest einige in der Fraktion so verstanden, dass er da mit der Vertrauensfrage gedroht hat. Und das ist ja schon ein sehr scharfes Schwert. Und das geht über, wir führen jetzt mal eine muntere Debatte darüber, deutlich wie wir hinaus. Uns hier verorten, deutlich hinaus.
Ja. Herr Roth, Sie waren dabei. Wie war's?
Nee, ich saß im Zug nach Hamburg.
Sie waren gar nicht dabei? Haben Sie telefoniert mit Leuten?
Ich habe das gelesen.
Sie haben mit keinem telefoniert?
Ich habe in meinem Leben schon erlebt, dass ein Kanzler die Vertrauensfrage mit einer inhaltlichen Frage verknüpft hat. Unter Rot-Grün, Gerhard Schröder, war das vor allem bei den Auslandseinsätzen immer wieder mal geboten, weil es nicht nur Grüne, aber vor allem auch grüne Kolleginnen und Kollegen gab, die diesen Auslandseinsätzen nicht zustimmen wollten. Damals hatten wir nur ganz wenige Kollegen über den Durst. Und wenn dann einfach mal 5, 6, 7 sagen, sie wollen nicht zustimmen, dann hätten wir das Gebetbuch gleich zumachen müssen. Und in so einer Situation sind wir. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir stimmen da nicht zu, dann ist diese Koalition kaputt.
Wie viele Abweichler gab es da? 37?
Die Mehrheit ist jetzt komfortabler für Rot-Grün. In der SPD-Fraktion vermutet man, dass es wahrscheinlich eher so 10 sind. Aber bei den Grünen gab es die gleiche Debatte. Und da könnten es deutlich mehr sein.
Okay.
Aber es könnte eng werden, aber das ist jetzt noch nicht gesagt bei der Zahl der Abweichler. Aber es war offensichtlich für den Kanzler eng genug, dass er eben unterschwellig mit der Vertrauensfrage gedroht hat.
Das ist interessant. Das ist nicht so trivial, wie Sie es gerade machen, Herr Roth, ne?
Also ich habe hier überhaupt nichts trivial dargestellt. Ich habe nur deutlich gemacht, dass das für viele meiner Kollegen ein sehr emotionales Thema ist. Das hat mit Moral nichts zu tun. Das sind Wertevorstellungen, die jeder von uns hat. Also ich würde mich auch als moralischen Menschen bezeichnen wollen, auch wenn ich vielleicht das als nicht so problematisch ansehe wie andere. Und ich gehe mal fest davon aus, dass eine Nein-Stimme in einer Fraktionssitzung, und ich bin seit 26 Jahren dabei, nicht automatisch auch eine Nein-Stimme im Bundestag ist. Da wird es noch viele Gespräche geben und die muss dann der Fraktionsvorsitzende und die müssen andere führen. Und dann wird man hoffentlich zu einer Mehrheit kommen, denn sonst werden wir Weihnachten in dieser Koalition nicht mehr erreichen.
So.
Das muss allen klar sein.
Ja, er hat den Kanzler verstanden.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau. Also das ist dann ganz klar, dass das schon eine existenzielle Frage ist. Und dieses Sicherheitspaket, was die Innenministerin nach Solingen geschnürt hat, ist ja auch eine existenzielle Frage. Also wenn man sich eben dann auch anschaut, wie die Stimmung in der Bevölkerung zu diesen Themen ist, sah sich die Regierung ja wirklich gezwungen, etwas zu tun und nachzuschärfen.
Herr Palmer, wie schauen Sie darauf?
Also diese Entwicklung, die verblüfft mich jetzt auch, weil ich den Eindruck hatte, dass das kurz nach Solingen doch ziemlich weitgehend unbestritten war, dass das jetzt notwendige Maßnahmen sind, bei denen eigentlich alle signalisiert haben, sie tragen die mit. Und ich hielt es damals für einen Fortschritt. Ich dachte, wir sind jetzt aus dem falschen Anlass auf dem richtigen Weg. Denn dieser Terrorakt von Solingen hätte sich natürlich mit den Maßnahmen dieses Sicherheitspakets nicht verhindern lassen. Also der IS wird Wege finden, Attentäter einzuschleusen. Da werden Messerverbotszonen nicht dagegen wirken und wahrscheinlich auch nicht der Entzug von Sozialleistungen für Asylbewerber. Aber es gab eben vorher schon viele andere, die Öffentlichkeit schwer verstörende Taten. Sie haben hier mal über Brugstedt länger diskutiert.
Ja, nicht lange, also eine ganze Sendung.
Eine ganze Sendung, gemacht. Völlig zu Recht. Es hat viele Leute immer wieder verstört, dass es da ein Muster gab. Alleinreisende, männliche Asylbewerber, irgendwo zwischen Afghanistan und dem Maghreb. Man weiß, dass die schon oft kriminell geworden sind. Sie werden aber nicht gestoppt und irgendwann kommt das Messer und Menschen sind tot. Das ist immer wieder passiert und dagegen hat unser Staat sich lange Zeit nicht wirklich gewehrt. Es wurde auch geleugnet, dass es dieses Muster gibt. Und ich dachte, jetzt ist irgendwie mal erkannt, wir haben da ein Problem, wir müssen es lösen. Und dass man jetzt gewissermaßen wieder rückfällig wird und das alles in Frage stellt, kann ich schwer verstehen, denn da steht nichts so Aufregendes drin. Das sind überwiegend einfach Dinge, wo ich als Kommunalpolitiker sage, das ist vernünftig, das ist pragmatisch, auch gerecht. Warum soll jemand bei uns Sozialleistungen beziehen, der in einem anderen Land einen Asylanspruch hat? Warum soll es möglich sein, dass ich in einer Unterkunft, in einer Asylunterkunft, dass ich da einfach nur ins Nachbarzimmer gehen muss und dann kann die Polizei mich schon nicht mehr abschieben, weil dann die Unverletzlichkeit der Wohnung greift. Wenn man da mal mit den Polizisten redet, was das für einen Frust auslöst, wenn du zum 7. Mal anrückst und die, die uns wirklich Probleme machen, die, die halt kriminell geworden sind, genau wissen, wie man sich den Methoden unseres Staates entzieht. Das kann man doch so einfach nicht mehr weiterlaufen lassen. Und dass man da jetzt wieder hinter zurückfällt und das nicht einfach mal umsetzt, das ist für mich wirklich schwer zu verstehen.
Ist das auch das Ende einer Lebenslüge, wie Sie es formulieren? Also einer politischen Lebenslüge?
Habe ich das so gesagt?
Ja, Sie haben das irgendwo an einer Stelle mal so formuliert und ich dachte irgendwie, interessanter Punkt, sollte man mal drüber diskutieren. Denn wir erleben ja jetzt etwas, was sozusagen ganz diametral entgegengesetzt die andere Richtung dessen ist, was wir vorher die ganze Zeit erlebt haben. Also ein Problem wurde, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, sehr, sehr lange ignoriert. Ich habe mich oft gewundert über diese Sprachlosigkeit. Nicht nur nach Brockstedt, nach Bad Oeynhausen war es das Gleiche. Mannheim brauchte
Mannheim war schon Wendepunkt.
Ja, war schon Wendepunkt, ja. Aber dauerte auch, bis
Chemnitz,
man sprechfähig war.
Es gab viele Anlässe. Ja.
So, genau. Und ich dachte immer, wie kann es sein, dass ein ganzes Land nach solchen schlimmen Dingen, die passiert sind, einfach zur Tagesordnung übergeht, gefühlt. Keinen breiten Diskurs darüber führt, was geht. Und jetzt schlägt das Pendel, und das nehme ich auch als dann wieder überbordend war, ganz krass in die andere Richtung.
Ja, das tut's. Das ist oft so ein dialektischer Prozess. Ne? Das Pendel schlägt dann zu weit in die andere Richtung aus. Nämlich auch so wahr, dass es jetzt fast kein Halten mehr gibt und keine Maßnahme streng genug sein kann. Und auch die Rhetorik der FDP jetzt mit, wie heißt das, Seife, Sofa?
Seife, ja, Bett und Brot.
Das kann man doch nicht sagen. Also ich meine, ja, das finde ich völlig übergriffig. So soll man einfach nicht so ein ernsthaftes Thema behandeln. Das kippt zu sehr auf die andere Seite. Aber wenn man halt zu lange die Probleme beschwichtigt hat. Sie haben gefragt, ob es eine Lebenslüge ist. Ich war ja aus guten Gründen in der Partei, die da am meisten mit sich wahrscheinlich auch ringt, wenn ich jetzt höre, dass bei der Grünen Fraktion mehr Abweichler, prozentual ja viel mehr Abweichler möglicherweise da zustande kommen, weiß ich schon woher. Das ist ja der Wunsch, es gut zu machen, Menschen zu helfen. Und ohne Frage gibt es auf diesem Planeten wahnsinnig viel Not. Und die zu lindern, ist doch jetzt einfach mal eine Motivation, die man anerkennen darf. Und da wurde auch viel projiziert und viel erhofft, was sich halt leider so nicht bewahrheitet hat. Bei manchen schon. Aber die Risiken, die wurden zu lange ausgeblendet, weil man sie nicht wahrhaben wollte. Das würde ich jetzt vielleicht doch nicht Lebenslüge nennen wollen. Aber da muss eine Enttäuschung verarbeitet werden, dass manches nicht so gut geworden ist, wie wir es uns wahrscheinlich alle gewünscht hätten.
Jürgen Trittin, ehemaliger Parteikollege, Zitat, unter dem politischen Druck von rechts außen verschieben sich jetzt Positionen, und zwar auch die Positionen demokratischer Parteien. Ja. Sehen Sie auch so, Frau Quadbeck?
Ich finde die Interpretation, wenn ich kurz noch reingehen darf, ich find die gar nicht hilfreich. Das ist diese ständige Diskussion über rechts und links und nicht über richtig und falsch. Ja? Weil der, was von rechts gesagt hat oder irgendwas nach dahin verschoben wird, deswegen darf es nicht sein. Ich finde, das sollten wir einfach mal hinter uns lassen. Mhm. Die Frage ist, ist eine sachliche Maßnahme richtig oder falsch? Und wenn man den Altbundespräsidenten Gauck in jüngerer Zeit hört, der sagt, wir hätten einfach häufiger, jetzt bin ich einer, auf Oberbürgermeister und Landräte hören sollen. Weil wir haben diese Probleme seit Jahren und im Landkreistag und im Städtetag, wir haben da wirklich den Eindruck, die wollen unsere Probleme gar nicht hören. Bei uns wird nicht geantwortet, wir kriegen keine Reaktion und man tut eigentlich so, als ob wir uns diese Probleme eher einbilden oder sie nicht lösen wollen. Und ich finde, da ist mehr Ernsthaftigkeit gefordert und nicht dieses Rechts-Links. Das finde ich überhaupt nicht hilfreich.
Der Druck kommt nicht nur von rechts außen, der kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft. Nur rechts außen formuliert den Druck populistisch, besonders drastisch. Und manche Leute, die durchaus in der Mitte der Gesellschaft stehen und sich nicht gehört fühlen, sagen dann, ja gut, wenn das die Einzigen sind, die das so deutlich sagen, dann machen wir das halt. Und wir sind ja in Deutschland auch nicht die einzigen, wo sich der Diskurs und diese Diskursverschiebung, die haben wir, wo er sich verschiebt. Also wenn man zum Beispiel nach Dänemark guckt, da haben die Sozialdemokraten dann eben die Positionen übernommen, die vorher die Rechtspopulisten gepredigt hatten, ohne selber zu Rechtspopulisten zu werden. Aber sie haben eine Reihe von sehr harten Maßnahmen übernommen. In Finnland ist das Gleiche passiert bei der konservativen Regierung. Und wenn man jetzt nach Polen schaut, ein unverdächtiger Demokrat und Europäer, Tusk, ja, der stellt sich jetzt genauso auf. Und nachdem auch die Deutschen inzwischen über Zurückweisungen an den Grenzen nachdenken, sieht das so aus, als würden manche Grenzen, die wir vorher, was eben den Umgang mit Flüchtlingen angeht, in Europa hatten, fallen. Und dieser Prozess ist jetzt eben auch in Europa insgesamt in Gang.
Herr Roth.
Es ist auch eine Aufgabe und ganz besonders eine Aufgabe für Linke, für emanzipatorische Linke. Und wir haben uns nicht an die eigenen Maßstäbe gehalten. Und das schmerzt mich, ich mich selbst als Linker sehe, ganz besonders. Ich habe mein ganzes politisches Leben für Geschlechtergerechtigkeit, gegen Patriarchalismus, für Modernität, für Respekt und Akzeptanz von sexuellen Minderheiten gekämpft. Und ich möchte mir das nicht wieder durch die Hintertür nach Deutschland holen, dass Menschen hierher kommen und einfach sagen, das ist ihnen Schnurz, Piep, egal. Sie haben andere gesellschaftliche Vorstellungen, sie haben andere Wertvorstellungen. Und dabei geht es nicht darum, irgendeine Religion zu diskreditieren. Aber wir müssen akzeptieren, dass eine bunte und vielfältige Gesellschaft, die ich will und die AfDler und andere nicht wollen, Vereinbarungen braucht und Respekt gegenüber Gesetzen braucht, Respekt gegenüber Traditionen braucht und Respekt gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen braucht. Und wer dazu nicht in der Lage ist und wer dazu noch straffällig wird, der hat auch aus linker Sicht, aus progressiver Sicht kein Recht, hier zu bleiben.
Und das ist ein total weiter Konsens in der Gesellschaft, was Sie jetzt sagen. Wenn wir das schon seit ein paar Jahren so sagen würden, hätten wir die AfD niemals bei 30%.
Ja, der eine braucht ein bisschen länger als der andere. Aber ich habe mir lange darüber nachgedacht.
Warum haben wir so lange gebraucht für diese ehrliche Bestandsaufnahme?
Weil wir erst einmal in demjenigen, der zu uns kommt, den Geflüchteten gesehen haben, der viel Not und viel Leid erlebt hat. Und wir haben nicht gesehen, dass da auch ein Mensch kommt, der ganz eigene Erfahrungen gemacht hat, die aber nicht zu unseren passen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er öffnet sich für unser Land und er lernt nicht nur die Sprache, sondern auch, wie man hier miteinander umgeht, oder er lässt es bleiben. Ich bekomme ja ganz oft, gerade von Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund, eine klare Ansage. Sorgt dafür, dass diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, die straffällig werden, unser Land verlassen. Wir werden ja unter einen Generalverdacht gestellt. Wir wollen, dass wir ernst genommen werden. Ich gehe hier zur Schule, ich lerne Deutsch, meine Familie ist engagiert. Die wollt ihr rausschmeißen, weil irgendwie die Ausländerbehörde sagt, die sind jetzt reif für die Abschiebung. Ja, aber offensichtlich scheint es in der Politik kein Konsens zu sein.
Aber wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Politik diesen Teil von Wirklichkeit erst nach 10 Jahren mitkriegt? Wie kann das sein?
Ich habe 2000. Weil wir einen einseitigen Blick darauf hatten und weil viele Sorge hatten, wenn wir uns kritisch mit diesen Menschen auseinandersetzen, dann wird das mit Islamfeindlichkeit oder mit Rassismus gleichgesetzt. Das ist es mitnichten, sondern das sind Sorgen, die Menschen haben und die wollen einfach nur, dass wir in Frieden und in Sicherheit und Respekt miteinander leben können. Und das gilt für alle. Deswegen gibt es auch Sorgen von links. Es gibt Menschen, Schwule so wie ich, die sagen, wir möchten auch gerne händchenhaltend überall in Deutschland unterwegs sein. Dresden, es gibt jüdische Freundinnen und Freunde, die sagen, wir möchten auch in Berlin und andernorts mit unserem religiösen Bekenntnis als Jude frei auf den Straßen sein, in den Kneipen sein, in den Universitäten sein, ohne Angst davor haben zu müssen, von irgendjemandem verdroschen oder bedroht zu werden. Das sind für mich eigentlich als Linken Selbstverständlichkeiten. Und die müssen jetzt durchgesetzt werden.
Von wem werden Sie bedroht?
Sie werden von Menschen bedroht, die jemanden, nur weil er Jude ist.
Sie jetzt, Sie konkret.
Ich werde nicht
bedroht. Sie als schwuler Mann.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich bislang nur einmal bedroht wurde in meinem Leben. Aber ich weiß, dass nicht wenige auch hier in Deutschland wieder vorsichtiger werden, sich in der Öffentlichkeit mit ihrem Partner so nicht zeigen, auch in der U-Bahn nicht zeigen, weil sie Angst vor Gewalt haben, weil sie Angst davor haben, angepöbelt zu werden. Und ich finde, in einem Land, in dem wir ohne Angst verschieden sein sollen, muss es dieses Minimum an Toleranz und eigentlich auch an Respekt und Achtung geben. Und wenn jemand dazu nicht in der Lage ist, muss er ein Problem bekommen.
Darf ich noch mal fragen? Wir haben 2024 fast zu Ende. Warum fällt uns das jetzt erst auf?
Weil die Probleme so drängend geworden sind und weil offenkundig viele Bürgerinnen und Bürger sagen, es muss jetzt etwas geschehen, dass wir wie Getriebene wirken. Und das ist, da gebe ich Ihnen recht, das ist schlimm. Wenn Politik wie getrieben wirkt, dann gibt es auch Überreaktionen.
Es geht auch um Glaubwürdigkeit, Herr Roth. Also wenn jetzt 2 Tage vor einer Landtagswahl 28 Schwerstkriminelle nach Afghanistan abgeschoben werden.
Ist das ein Symbol?
Nicht mehr als ein Symbol, meinen Sie?
Ist das ein Symbol, ja. Es ist nicht mehr als ein Symbol.
Und ist es ein hart populistisches Symbol? 2 Tage vor einer sehr entscheidenden Landtagswahl, von der man weiß, dass die AfD bei 30 plus landen wird, das zu tun?
Natürlich wäre mir lieber gewesen, man hätte all diejenigen, die keinen Status haben, hier bleiben zu können, ausgewiesen hätte. Vor allem die, die straffällig geworden sind. Denn darum geht es ja im Kern. Das versteht auch kein Bürger. Und ich habe das Problem, ich bin ja nicht nur einfacher Bürger, ich bin ja auch Politiker und ich muss die Zumutung des Rechtsstaates erklären. Und diese Zumutung bedeutet, dass auch für einen Verbrecher bestimmte rechtliche Standards gelten. Aber wenn jemand hier jemanden vergewaltigt hat, jemanden bedroht hat, eine schwere Straftat begangen hat, dann verstehen 98% der Bevölkerung nicht, dass man die nicht einfach ausweisen kann.
Kann man sagen 100? Also
bitte. 98 ist schon richtig.
Also, ich mach's nochmal konkret. Wenn da jemand abgeschoben wird, der 160 Straftaten auf dem Kerbholz hat, unter anderem, dann muss es ja bei 10, 20, 30, 140, 150 bis zu dem Punkt immer jemanden gegeben haben, der gesagt hat, okay, jetzt noch nicht. Erst bei 160 kommt die Reaktion des Staates. Wie kann das sein?
Dafür kann es ganz verschiedene Gründe geben. Dass man, dass die Prozesse so lange gedauert haben, dass man sagt, der kann nicht in sein ursprüngliches Heimatland ausgewiesen werden, weil ihm dort Gefahr für Leib und Leben droht. Das sind bestimmte rechtsstaatliche Vorgaben. Darüber haben wir uns ja jetzt in Sachen Afghanistan hinweggesetzt und gesagt, wenn jemand so etwas verübt, dann soll er auch in dieses Land zurückgebracht werden. Und es hat ihm ja noch nicht mal irgendwas gebracht. Denn am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, ist derjenige ja auch von den politisch Verantwortlichen in Afghanistan gleich wieder in die Freiheit entlassen worden.
Ja, Kollegin Katrin Eigendorf hat das unter anderem recherchiert, weiß ich, aus Gesprächen mit ihr. Die war dort, hat mit einer der Familien eines dieser verurteilten Straftäter gesprochen. Das heißt, auch da platzt offensichtlich eine Lebenslüge. Die Taliban hat das nicht weiter interessiert. Die haben ihn sehr schnell wieder rausgelassen. Sauer waren die Familien, weil sie jetzt nicht mehr entsprechende finanzielle Zuwendung aus Deutschland bekommen haben von diesem Mann.
Man muss aber auch sagen, dass sich der Rechtsstaat immer noch wirklich selber im Wege steht. Und Pakete dieser Art, wie sie jetzt diskutiert werden bei der SPD und bei den Grünen, davon brauchen wir noch ein paar mehr, damit der Rechtsstaat sich mehr Respekt verschafft und wirklich auch handlungsfähig ist, damit diejenigen, die wir nicht mehr hier in Deutschland haben wollen und wo eben auch klar ist, dass sie nach Straftaten nicht mehr hier bleiben können, auch abgeschoben werden können und vor allen Dingen, dass man diese Leute auch erwischt. Also beispielsweise diskutieren wir seit 20 Jahren über das Thema Vorratsdatenspeicherung. Und es ist völlig klar, dass die Ermittler dieses Instrument brauchen, um eben ja Verbrecher dingfest machen zu können. Und es gibt einfach einen politischen Widerstand, in dem Fall vor allen Dingen von Grünen und von FDP. Also Nancy Faeser würde das ja mitmachen, Teile der SPD-Fraktion vielleicht auch nicht spontan. Und dass das nicht gelingt. Und dann wird wahrscheinlich irgendwie die nächste Messerstecherei mit dramatischen Todesfällen erstmal stattfinden müssen, bevor man dann über sowas wie Vorratsdatenspeicherung spricht, weil man dann bei dem Fall vielleicht mal gerade drauf kommt, naja, wenn die damals hätten speichern können, dann hätte das geklappt. Also wir lernen in dem Bereich lernen wir viel zu mühsam. Und auch wenn wir natürlich aufpassen müssen, dass das Pendel nicht zu sehr in die eine Richtung schlägt, also vor allen Dingen rhetorisch, finde ich, muss man darauf aufpassen, aber dass man mal bei ein paar alten Diskussionen den Knoten durchschlägt und sagt, wir setzen das jetzt um, das wäre wirklich an der Zeit. Und was, glaube ich, im Moment auch noch dazu kommt, was die Situation so dramatisch macht, ist, dass wir seit dem Überfall der Hamas auf Israel sehen wir natürlich auch noch mal eine Verschiebung in der Gesellschaft, die man so vorher auch nicht erahnen konnte. Das sind Menschen, die schon sehr lange in Deutschland leben und sich sicherlich auch vorher schon antisemitisch waren, aber das jetzt auch mit viel Werf auf die Straße tragen und auch ein ganz neues Selbstbewusstsein haben, was sie glauben, was man alles in Deutschland auf der Straße tun kann und rausschreien kann und wie man auch, wenn man da jetzt auch die Bilder sieht, wie man Polizisten angehen kann. Also das ist natürlich ein Problem, dass wir uns seit Jahrzehnten rangezüchtet haben und das trifft dann eben auf die aktuellen Probleme von ja irregulär oder teilweise auch regulär eingereisten Flüchtlingen aus Syrien und aus Afghanistan, die zusätzlich Probleme machen. Das heißt, wir haben also im Moment auch eine Kulmination von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die hier die Mitte der Bevölkerung einfach verunsichern.
Aber wenn Sie das Thema jetzt ansprechen, dann möchte ich zumindest noch einen Punkt erwähnen. Das Traurige und Dramatische in Deutschland ist ja, dass wir uns des Problems nicht dadurch entledigen können, indem wir alle rauswerfen. Wir haben inzwischen viele Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die diesen Israel-Hass und diesen Antisemitismus nicht nur auf die Straße, sondern eben auch in die Universitäten bringen. Es ist ja auch ein intellektuelles, ein akademisches Milieu, auch ein kulturelles Milieu, die offensichtlich so davon getrieben sind, es Israel jetzt endlich mal heimzahlen zu können und dieses Land als einzige Demokratie im Nahen Osten als kolonialistischen Apartheidsstaat bezeichnen und diffamieren.
Herr Palmer, auch da wieder Glaubwürdigkeit von Politik. Was macht das mit Glaubwürdigkeit von Politik, wenn dann 2 Tage vor so einer entscheidenden Wahl werden dann plötzlich 28 Leute abgeschoben? Dann erfährt man, eigentlich waren es Hunderte, die abgeschoben werden sollten. Es stellt sich direkt die Frage, okay, wann geht der nächste Abschiebeflug? Ich rede immer von Schwerstkriminellen. Mhm. Gibt es den? Ist der geplant? Gibt es nächste Woche, übernächste Woche? Gibt es einen Termin?
Das machen ja bei uns die Länder und wir haben ja jetzt verabredet, dass die Bundespolizei,
die Länder sollten melden und dann hat der Bund abgeschoben.
Und die Bundespolizei.
Deswegen nochmal die Frage, gibt es demnächst den nächsten Flug?
Ich hoffe, dass es viele Flüge gibt.
Oder wissen Sie?
Das weiß ich nicht. Noch einmal, es ist ein sehr schwieriges Zusammenspiel. Ich weiß, das hören die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht gerne, zwischen den Ländern, den Ausländerbehörden und dem Bund. Der Bund übernimmt aber in dieser Frage jetzt eine stärkere Rolle. Und ich hoffe noch einmal, dass die Richtigen abgeschoben werden. Ich möchte nicht, dass eine jesidische Familie, die hier in dieses Land integriert ist und wo die Kinder zur Schule gehen und wo der Mann einen Arbeitsplatz hat, abgeschoben wird. Ja, aber die werden auch abgeschoben. Ich möchte gerne, dass Kriminelle, straffällig gewordene, so schnell es irgend geht, abgeschoben werden. Die haben ihr Recht verwirkt, in diesem Land unsere Freiheit und unsere Liberalität genießen zu können. Und wenn wir das als Konsens in der Politik beschreiben, links, rechts, Mitte übergreifend, dann kann auch neues Vertrauen wachsen.
Herr Palmer, was ist da kaputt gegangen im Laufe der vergangenen Jahre?
Also den Satz würde ich übrigens unterschreiben. Ich habe seit Jahren festgestellt, in jeder Versammlung, wo immer ich über das Thema gesprochen habe, egal in welcher Stadt, wenn man das auf den Nenner bringt, wir schieben meistens die Falschen ab, nämlich die, die zur Arbeit gehen, die man deswegen auch greifen kann, die nicht untertauchen können. Und da könnte ich Ihnen Beispiele, Fahrradmechaniker, Logistiker, Altenpflege, alles in meiner Stadt passiert. Wenn man die hier behalten würde, die sich anstrengen und Teil unserer Gesellschaft werden wollen und die Abschiebebemühungen auf diejenigen konzentrieren würde, die regelmäßig
die
straffällig
sind dann zum Teil abgeschoben worden, die Leute?
Natürlich, ja. Die sind alle weg. Weil die kriegt man. Wir haben halt vor allem die abgeschoben, die man kriegen konnte. Während die, die kriminell sind, die wussten, auf welchem Weg man sich der Abschiebung entzieht. Es fängt mal mit an, dass man die Identität verschleiert und gar nicht sagt, aus welchem Land man kommt. Und dann halt weg ist, wenn die Polizei einen doch mal abgreift. Und das hat in jeder Stadt eine riesige Mehrheit der Leute genau so gesehen. Dass wir das genau umdrehen müssen. Die hier behalten, die Teil unserer Gesellschaft sein werden, so deutlich, wie Sie es gesagt haben. Und uns konzentrieren mit den Abschiebungen auf die Schwerkriminellen. So, das ist aber nicht passiert. Um Abschiebezahlen hochzuholen, hat man sich dann gerade erst wieder die gesucht, die man halt kriegen konnte.
Damit man was für die Statistik hat.
Ja, dann hat man fast für die Statistik, die Abschiebezahlen werden besser. Und erst jetzt hat es diesen Wandel gegeben. Bitte. Und der, finde ich, ist auch wieder politisch komplett falsch aufgezogen worden, wegen des Timings. Hätte man früher damit begonnen, diese Schwerkriminellen abzuschieben, dann hätte das zum Vertrauensaufbau beigetragen. Nachdem man aber jahrelang gesagt hat, es sei rechtlich und wegen der Menschenrechte des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs und wegen allem sowieso unmöglich. Ich habe mir das immer wieder anhören müssen. Wenn ich es gefordert habe, ist es, geht doch sowieso nicht. Das sei rechtspopulistisch und rassistisch. Das war der Standard, die Standardreplik. Wenn es jetzt plötzlich geht, dann untergräbt es das Vertrauen. Weil dann wird ja klar, das waren vorher alles nur Ausflüchte.
War vorgeschoben.
Ja, es waren vorgeschobene Argumente. Es geht, man wollte es nicht und hat behauptet, es ginge nicht. Das wird dadurch ja sehr sichtbar. Und wenn man es dann auch noch so schlecht timet und auch nur einmal macht, dann muss natürlich der Eindruck entstehen, eigentlich geht es hier nur darum, AfD-Wahlergebnisse zu beeinflussen. Also da kann man als AfD-Wähler nur sagen, mehr Einfluss auf die Politik kann ich ja gar nicht gewinnen als mit meiner Proteststimme. Wenn die dann, wenn es so eng wird, dass vielleicht die Mehrheit in dem Parlament gefährdet ist, was ja auch dann passiert ist, dann endlich reagieren. Und das finde ich den Grundfehler in dieser Debatte. Den Druck so lange im Kessel ansteigen lassen, bis es wirklich kurz vor der Explosion ist und dann erst zu reagieren und dann noch mit so einer falschen Symbolik.
Druck ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe das vorhin vorgetragen, Stichwort Umgang mit der AfD. Ich habe vorhin den Satz zitiert, Frau Quadbeck, als Sie das gehört haben. Was denken Sie, wenn Sie Boris Palmer hören, der sagt, dann sollten wir Sie in die Regierungsverantwortung nehmen. Unter einem, der Vorschlag war, unter einem Ministerpräsidenten Vogt, CDU-Mann. Und dann holen wir die in Regierungsverantwortung und dann kriegen wir sie wieder kleiner.
Also ausgerechnet in Thüringen finde ich das wirklich eine absurde These. Höcke ist ein Faschist. Man kann mit Faschisten nicht gemeinsame Sache machen politisch. Und die CDU sollte das auch auf gar keinen Fall tun mit einer Partei, die nachgewiesenermaßen gegen unseren Rechtsstaat ist, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird in Thüringen. Und wir haben das Problem, dass halt die AfD in einigen Ländern als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, aber eben nicht bundesweit. Und deshalb kann man diese Partei auch nicht einfach verbieten im Moment. Aber man darf mit ihr eben auch nicht politische gemeinsame Sachen machen. Sondern man muss mit denjenigen, die an Demokraten vorhanden sind im Parlament, eine solche Politik machen, dass die AfD weniger Zulauf bekommt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es eben eine Verschiebung gibt bei dem, wie man Migrationspolitik angeht, dann ist das auf jeden Fall der erste Schritt. Und im Bundestagswahlkampf 2025 werden wir natürlich auch noch über das Thema Ukraine, Krieg und Frieden reden. Das sind die beiden großen Themen, die die AfD und inzwischen auch das BSW bei Krieg und Frieden aufrufen. Und es wäre wirklich verhängnisvoll für die Demokratie, wenn die CDU mit der AfD in Thüringen zusammenginge. Da kann man wirklich nur sagen, wehret den Anfängen und lesen Sie bitte Geschichtsbücher über die 20er und 30er Jahre in Deutschland.
Boah, das finde ich ein bisschen, muss das sein. Ich habe sogar Geschichte studiert, Frau Quadbeck. Ich finde den Vergleich völlig falsch. Ich empfehle Ihnen Josef Joffes jüngste Ausführungen dazu, dass dieser Vergleich mit Weimar einfach völlig fehlgeht. Da kann man 20 Gründe nennen.
Sagen Sie mal die wichtigsten drei. Es würde mich interessieren. Was sind die Argumente,
wir haben keine SA auf den Straßen. Wir haben keine Weltwirtschaftskrise mit umgerechnet 18 Millionen Arbeitslosen auf unsere
Social Media.
Die hatten die damals nicht. Davon kann man sicher ausgehen. Also es ist einfach ein unhistorischer Vergleich. Und das hat auch sowas von Totschlagargument, als ob ich jetzt irgendwie den Faschisten den roten Teppich ausrollen wollte, dass die Macht übernimmt. Ich kann jetzt vielleicht noch mal erklären, wie ich auf den zugegebenermaßen kurzfristig nicht umsetzbaren Gedanken komme. Weil ich finde, in der Politik geht es auch darum, Alternativen mal zu beschreiben. Wo läuft es denn eigentlich hin? Dann wird erst klarer, welchen Weg man dann am Ende geht. Also was in Thüringen jetzt doch ansteht, ist eine Situation, bei der die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken und der AfD hat. Wenn sie beide Beschlüsse durchhält, kann sie nicht regieren, weil die übrig bleibenden Parteien SPD und BSW haben keine Mehrheit.
Dann kann sie ja über die Linken nachdenken.
So, dann kann sie über, das heißt, soll sie über die Linken nachdenken. Wenn sie das macht, dann koaliert sie mit der BSW und der Linken, die sich gerade erst getrennt haben und spinnefeind sind und überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben wollen, hat die SPD noch als Beiboot irgendwie mit drin. Und diese Viererkonstellation regiert dann das Land die nächsten 5 Jahre mindestens so erfolgreich wie die Ampel die letzten 3 Jahre in Deutschland. Da haben wir ja gesehen, welches Erfolgsmodell das ist, wenn Parteien, die überhaupt
nicht... Ironisch gemeint.
Sicher.
Ja. Aber überhaupt nicht, CDU passen besonders
Moment,
gut zusammen,
jetzt,
oder?
Erst mal mein Teil. Die überhaupt nicht miteinander geschirren können, wie die miteinander regieren. Kann es nicht sein, dass dieses Erfolgsmodell uns in 5 Jahren dazu führt, dass die nicht kleiner werden von der AfD, sondern dass diese letzte Brandmauer der Altparteienkoalition dann abgewählt wird und die AfD die absolute Mehrheit hat? Könnte auch sein. Also es ist jedenfalls nicht so, dass es völlig klar ist, dass das Erfolgsmodell ist. ist. Und die andere Frage, ob es nicht vielleicht doch den Weg gibt, dass man sagt, den Innenminister kriegt ihr nicht, den Ministerpräsidenten auch nicht. Aber jetzt zeigt mal, was ihr wirklich für das Land erreichen wollt. Und wir gucken, ob ihr wirklich Nazis seid oder halt vielleicht nur Menschen, die sehr restriktive Migrationspolitik wollen, wie Schweden oder Dänen. Und dann schauen wir mal, was aus dem Land wird unter einem Verfassungsgericht. Ich habe zugehört. Ich bin nicht der Meinung, dass man einfach sagen kann, das sind Nazis und damit hat sich's. Das ist eine Analysefrage, die Sie vorneweg stellen müssen. Und im Hinblick auf das Ergebnis von Politik, Politik muss ja die Ergebnisse erstmal in den Mittelpunkt stellen, ist der Weg dieser, Viererkoalition jedenfalls sehr riskant. Und der andere Weg sollte mal in den Möglichkeitsraum der Diskussion eingeführt werden, um Vorteile und Nachteile zu begreifen. Zu der AfD-Debatte noch eine Anmerkung. Wenn man die wirklich als Nazis begreift, muss man den Weg des Parteienverbots gehen.
Ich habe gar nicht Nazis gesagt. Ich habe gesagt,
Faschisten,
ich habe gesagt, ich habe
wenn die so gefährlich sind wie Weimar, dann muss man sie verbieten.
Ansonsten habe ich gesagt, rechtsextrem und nur, dass das klar ist, rechtsextrem und verfassungsfeindlich.
Aber wenn sie verfassungsfeindlich sind und unseren Staat umstürzen wollen, dann muss man sie verbieten. Da kann man über die Gefahren
nicht immer weiterreden. Das ist mein Thema. Die stehen aber auf einem Wahlzettel. Man kann die wählen.
Wenn man sie nicht verbietet, kann man nicht immer weiter zugucken, wie sie ein Drittel der Stimmen bekommen und dann sagen, aber wir tun so, als wären sie Rechtsextreme. Das funktioniert doch nicht.
Man kann eine Partei nur bundesweit verbieten. Und soweit ist der Verfassungsschutz noch nicht mit seiner Beobachtung und mit seiner Einstufung. Im Moment ist die AfD...
Den Antrag gibt es aber im Bundestag, oder?
Den Antrag gibt es im Bundestag. Darüber wird ja wahrscheinlich auch noch bis Ende des Jahres abgestimmt. Aber man kann sie im Moment jedenfalls nicht mit einem Fingerschnipp verbieten. Auch das wäre noch ein jahrelanger Prozess. Und so lange muss man eben gucken, wie man im politischen Feld damit umgeht. Und sich zusammenzutun mit der AfD ist sicherlich das Verkehrteste.
Herr Roth.
Ja?
Sind Sie noch da? Was sagen Sie zu dem Vorschlag?
Also ich bin nicht davon überzeugt, dass so eine Entzauberungsstrategie zum Erfolg führt. Und ich finde es jammervoll, dass wir uns hier nicht darauf konzentrieren, wie die demokratischen Parteien der Mitte, Mitte links, Mitte rechts, wieder so interessant, so spannend, so überzeugungsfähig werden können, dass wir stabile Mehrheiten in Deutschland und in den deutschen Ländern bilden können, ohne Nationalpopulisten. Mir graust davor. Also ich kann da nicht einfach sagen, wir probieren jetzt mal sowas Verheerendes in Thüringen aus und die Thüringer sind unsere Versuchskaninchen oder welchem Bundesland auch immer. Ich finde, wir alle müssen an uns selber appellieren. Das ist die CDU, die momentan von der Krankheit der Ausschließeritis gepeinigt wird, indem sie sagt, wir wollen aber auch nicht mehr mit den Grünen. Die anderen wünschen sich, dass die FDP aus dem Bundestag fliegt. Ich wünsche mir das alles nicht. Ich wünsche mir, dass die FDP, die Grünen, die SPD, die CDU, die CSU so stabil sind, dass wir zukünftig unterschiedliche Mehrheiten bilden können, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir die einbeziehen müssen, die Nationalpopulisten. Und das Schlimme, und das ist das Maß an Selbstkritik, was ich aufbringen muss, ist, dass es diese Ampel nicht vermocht hat, ein progressives Bündnis zu schmieden, das am Ende so überzeugend ist, dass es trägt. Wir alle wissen, diese Ampel wird es spätestens nach der Bundestagswahl nicht mehr geben auf absehbare Zeit. Das tut mir sehr weh, weil es
wird es weiterhin einen SPD-Kanzler geben?
Das hängt vom Wahlkampf, das hängt von vielem ab.
Das ist so platt, so allgemein wie richtig.
Ja, so platt und allgemein ist es auch.
Mal konkreter, vor vier Jahren
waren die
Sozis... Nicht das Argument.
Ja, aber was soll ich Ihnen denn sonst für ein Argument benennen? Ich bin ja
eins, das trägt.
Eins, das trägt, ist, dass diese Zeit so volatil ist, dass man nicht ausschließen kann, dass am Ende die SPD die Chance hat, einen Bundeskanzler zu stellen. Wenn ich mich jetzt hier als Sozi hinstellen würde und würde sagen, nee, das funktioniert alles nicht, wie will man denn da einen Wahlkampf führen?
Okay, dann konkret. Olaf Scholz?
Olaf Scholz, so scheint mir, ist für die SPD als Kanzlerkandidat und als amtierender Kanzler gebonkt.
Haben Sie gerade gesagt, so scheint mir?
So scheint mir, das sind die Debatten. Ich gehöre weder dem Parteivorstand noch dem Parteipräsidium an, da bin ich überall raus.
Herr Roth, Sie als SPD-Mitglied, wichtiger Mann in der SPD, wenn es nach Ihnen geht, wen würden Sie aufstellen? Olaf Scholz? Ist das Ihr Mann? Der Kanzler, hinter dem Sie bedingungslos stehen? Wo Sie sagen, ja,
also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben bedingungslos hinter irgendjemandem gestanden, außer hinter meinem Mann.
Okay. das jetzt das Private mit dem Politischen vermischt. Mich würde jetzt tatsächlich das Politische
interessieren. Ja, ich habe auch nicht hinter Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat zu 100% gestanden, weil ich natürlich auch um seine Schwächen und seine Probleme wusste. Diese Partei wird mit Olaf Scholz, davon gehe ich fest aus, in den Bundestagswahlkampf gehen. Und jemand, der ausscheidet, so wie ich, wird hier nicht in einer Talkshow oberlehrerhaft erklären, was daran gut oder was daran schlecht ist.
Okay, was wäre gut an Boris Pistorius?
Der Boris Pistorius ist jemand, der trotz klarer und auch sehr kontroverser Ansagen das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Und ich hoffe, dass er in einem Wahlkampf eine so wichtige Rolle einnehmen kann, dass wir als SPD die PS auf die Straße bringen, die wir brauchen, um stärker zu werden. Wir sind momentan bei 16%. Das ist doch kläglich. Und damit will sich auch kein Sozi zufrieden geben.
Also das wäre Ihr Mann?
Das ist einer von denen, den ich zutraue, zu einem besseren Ergebnis in der SPD beizutragen. Und noch einmal, ich habe den Eindruck, dass diese SPD das geklärt hat. Olaf Scholz ist der Kanzler und Olaf Scholz wird auch der Kanzlerkandidat sein.
Sie haben gerade beschrieben, was Boris Pistorius zu einem so exzellenten Kanzlerkandidaten macht. Sie sagten, der kann klar argumentieren und ist beliebt in der Bevölkerung. Wir sind uns einig, beides Dinge, die nicht so direkt auf Olaf Scholz zutreffen?
Eines der Probleme ist, dass die SPD in den vergangenen 3 Jahren alles auf den Kanzler geschoben hat. Ich bin dafür, dass der Kanzler immer eine zentrale Rolle spielen wird, aber ein professionelles Teamspiel, wo man die ganze Stärke und auch gute Persönlichkeiten in einer Partei nach vorne stellt, ist durchaus erfolgversprechender. Ich finde, die Erwartungen, die man an Olaf Scholz geknüpft hat, die konnte der gar nicht alle erfüllen.
Boris Palmer sagt, wir bräuchten wieder so einen Kanzler wie Gerhard Schröder, der mit linken Lebenslügen aufräumt, was die Wirtschaft angeht zum Beispiel.
Welche Linken? Also ich habe mit seinen Russland-Lügen schon genug zu tun. Also Punkt für mich ist Gerhard Schröder jetzt nicht unbedingt das Vorbild für eine zukunftsweisende Politik in dieser Welt der Kriege.
Wie meint Boris Palmer? Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so oft Lebenslügen gesagt habe. Aber was mich wirklich ernsthaft beschäftigt ist, und das war die Analogie, Gerhard Schröder hat mit der Agenda 2010 Deutschland aus einer tiefen wirtschaftlichen Depression rausgeholfen und dem Leistungsprinzip wieder Geltung verschafft, mit seiner Partei viel Ärger gehabt, aber den Grundstein gelegt für mindestens 15 Jahre Prosperität in diesem Land. Und jetzt habe ich gerade den Eindruck, dass da ein Bundeskanzler ist, der das Problem, dass die Wirtschaft diesem Land brutal abschmiert. Und die letzten 2 Monate waren noch viel schlimmer als vorher. Das wird noch gar nicht wirklich bemerkt. Wir sind jetzt bei -10, -15% bei vielen Betrieben in Baden-Württemberg.
Wobei, Umsatz oder Arbeitsplätze?
Monatsumsätze. Das geht jetzt richtig rasant runter. Das ist ein Absturz, wie ich ihn nicht kenne. Ja, neuer Auftragseingang aus der Automobilindustrie. Aus der Automobilindustrie raus in die ganzen Zuliefererketten, Maschinenbau. Das Herz Baden-Württembergs als Industrieland. Das sind wirklich bedrohliche Zustände. Und vom Bundeskanzler kriege ich darauf gar keine Reaktion. Und was mich jetzt als Kommunalpolitiker natürlich noch mehr beschäftigt, sind die Finanzen der Städte und Gemeinden. Wir haben durch ausufernde Sozialgesetzgebung, Bundesteilhabegesetz, Jugendhilfegesetze, Inklusionsgesetze, durch die enormen Aufwendungen für Flüchtlinge, für all diese Sozialkosten haben wir derzeit eine Kostenexplosion, die wir auch noch nicht kannten, bei stagnierenden Einnahmen. Und wenn ich in den städtischen Haushalt gucke, dann sehe ich jetzt nur noch ein Riesenloch, das ich am kommenden Wochenende mit dem Gemeinderat gemeinsam bearbeiten muss.
Wie groß ist dieses Loch?
Das Loch ist im Moment 40 Millionen Euro. Da kann jetzt niemand was damit anfangen.
Sie sind doch eine prosperierende Stadt.
Waren wir mal bis vor 2 Jahren von prosperierend zu Sanierungsfall, weil die Sozialkosten so extrem explodieren, die Einnahmen stagnieren, geht die Schere so auf. Und wenn wir das jetzt lösen wollen, nur um das mal zu illustrieren, da geht es 15% der laufenden Einnahmen. Das Loch könnten wir schließen durch Verdoppelung der Grundsteuer für alle, Streichung jeder zweiten Busfahrt, Schließung eines Theaters und Schließung eines Hallenbads.
Weil
das würde ungefähr ausreichen, um dieses Loch, das wir derzeit haben, zu schließen. Und dann können Sie mal vorstellen, was das in der Bevölkerung auslädt. Dagegen ist das Lüftchen, was wir mit AfD-Wahlen in Ostdeutschland hatten, bisher wahrscheinlich harmlos, wenn jetzt wirklich sozusagen mal die Daseinsvorsorge in den Kommunen wirklich finanziell schwer
bedroht wird. Weil Sie als Kommune auch, muss man glaube ich einmal kurz erklären, habe ich das richtig verstanden, durch Schuldenbremse erlaubt dem Bund bei konjunktureller Schwäche trotz Schuldenbremse Schulden zu machen.
Für uns gilt es nicht.
Für die Kommunen gilt das nicht.
Wir stehen unter keinen Umständen.
Egal wie es läuft, sie dürfen es nicht.
Wir müssen unseren Haushalt ausgleichen. Okay. Da gibt es Rechtsaufsicht dafür, die kontrolliert es auch. Und deswegen stehen jetzt ganz harte Maßnahmen in den Kommunen bevor. Und da würde ich mir einfach erwarten, dass jetzt die Bundesregierung und vor allem der Kanzler mal vorne hinstellen und sagen, wir haben wirklich ein Problem, wie Gerhard Schröder das gemacht hat. Und dann auch mal mit Dingen abräumen, die wir uns nicht mehr leisten können. Rente mit 63 ist völlig unfinanzierbar. Vielleicht brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr Wochenarbeitszeit, dass die NBW mit 36 Stunden arbeitet und die Energieversorgung viel zu teuer ist. Dass wir weltweit die geringste Jahresarbeitsstundenzahl haben, aller Länder weltweit, 200 Stunden unter der Schweiz. Dieser Wohlstand lässt sich einfach so gar nicht mehr halten. Wir brauchen wirklich einen Ruck in diesem Land. Und das habe ich gemeint. Da hat Gerhard Schröder was geleistet. Und das würde ich mir von dem Bundeskanzler Scholz jetzt wünschen. Dann wird er vielleicht auch wiedergewählt.
So, und da hat jetzt, Frau Kaltbeck, die SPD eine Idee.
Ja, die SPD hat ja dann jetzt am Wochenende ein Papier ins Schaufenster gestellt, das viele wirtschaftliche Aspekte enthält, aber leider vor allen Dingen mal wieder bei Steuern und Abgaben ansetzt. Also wenn man schaut, man möchte den Industriestrompreis wieder haben, das würde durch Steuergeld finanziert. Man möchte die E-Auto-Zulage wieder haben, würde auch durch Steuergeld finanziert.
Um also eben dieselbe
E-Auto-Förderung,
genau. Die man so ganz brutal ist jetzt vielleicht wieder da.
Die nach dem Verfassungsgerichtsurteil dann erstmal abgeräumt wurde, weil im Haushalt das Geld nicht mehr da war, die soll wieder kommen. Und dann ist auch noch mal propagiert worden, die Rentenreform, die SPD in der Ampelkoalition durchgesetzt hat. Die hat aber den Haken, dass sie zwar das Rentenniveau für diejenigen, die in Rente gehen oder schon in Rente sind, sichert. Das Ganze wird aber bezahlt von den Arbeitnehmern und natürlich von den Unternehmen, die ja die Hälfte der Rentenbeiträge zahlen müssen. Und die werden eben wirklich stark ansteigen, wenn das genau so bleibt, wie das jetzt in dem Ampelgesetz festgeschrieben ist. Also ich sehe in diesem Papier und natürlich dann auch noch die Steuern. Ja, man möchte, ist zum Beginn der Sendung zitiert worden.
So, das ist das, was vielleicht der eine Aspekt, den wir mal kurz rausarbeiten sollten, weil es so gut klingt.
Man möchte 95% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, indem man 1% der Arbeitnehmer belastet. Das kann nicht funktionieren. Wir haben auch bei der SPD nachgefragt und haben natürlich versucht herauszufinden, welche Rechnung dahinter steht. Aber die konnte uns so jetzt nicht dargelegt werden. Also ich sehe überhaupt nicht, wie das funktionieren sollte.
Und also 1% soll jetzt Deutschland retten.
1%, genau. Und dann sind auch noch zwei alte Bekannte drin in diesem Papier, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Ein Vermögenssteuerkonzept hat die SPD mal 2019 gemacht unter dem SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, war damals ein Interimsvorsitzender. Das war ein Konzept, wo damals ungefähr 10 Milliarden Euro rauskamen. Und in diesem Konzept steht drin, dass man gar keine Erbschaftssteuerreform mehr machen kann, weil die sei ausreformiert in Deutschland. Also das steht auch in dem Konzept drin. Aber jetzt in dem neuen Papier wiederum wird auch wieder eine Erbschaftssteuer, das ist ehrlich gesagt alles ganz schön auf Sand gebaut. Das ist ziemlich schnell mit heißer Nadel zusammengeschrieben. Und was wirklich fehlt, da hat Herr Palmer recht, sind die echten Impulse, die der Wirtschaft
die Strukturreform.
Der Wirtschaft Struktur geben würde. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur in Baden-Württemberg sieht es schlecht aus, sondern im dritten Quartal dieses Jahres sind so viele Unternehmen pleite gegangen wie zuletzt in der Finanzkrise in Deutschland. Und das ist tatsächlich eine dramatische Situation. Und da kann man nicht Antworten geben, indem man hier ein paar Steuern mehr drauf gibt und dort die Rente stabilisiert. Das reicht nicht.
Herr Roth, ich weiß, Sie sind kein Finanzpolitiker, aber Sie diskutieren solche Dinge. Gibt es da eine Berechnung? Gibt es da eine Rechnung? Gibt es da seriöse Zahlen?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Aufschlag gewesen, der bis zum Frühling nächsten Jahres im Detail erarbeitet werden soll. Das Papier ist in weiten Teilen abgekupfert von den Vereinigten Staaten von Amerika. Also Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein riesengroßes, auch schuldenfinanziertes Investitionspaket in grüne Technologie, in erneuerbare Energien, in Infrastruktur, die saniert werden muss. Da haben auch die Kommunen was davon. Das sind die wesentlichen Elemente. Und das muss jetzt im Detail, beispielsweise in der Steuerpolitik, noch ausgelegt werden. Also das, was in den USA und wofür die USA viel Lob und Anerkennung bekommen hat, ist jetzt die Blaupause für ein sozialdemokratisches Konzept, was sich in der jetzigen Koalition nicht verwirklichen lässt, weil wir über die Schuldenbremse, so wie sie derzeit vorliegt, nur sehr begrenzt investieren können. Und ich habe momentan ein Land, in dem wir unseren Verpflichtungen für Außensicherheit und Verteidigung nicht nachkommen können. Wir können der Ukraine nicht mehr helfen. Ich warne sehr davor, innere, äußere und soziale Sicherheit gegeneinander auszuspielen, weil ich ahne, wie das in Deutschland ausgehen wird. Dann wird irgendwann es überhaupt kein Geld mehr geben für Verteidigung, für Internationales, für humanitäre Hilfe, weil man natürlich in Deutschland sagen wird, uns ist der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und wertschätzen, lieber. Aus dieser Nummer müssen wir rauskommen. Und das geht leider nur mit Schulden. Und die können wir momentan, also mit mehr Schulden, die können wir momentan nicht aufnehmen. Wir wollen ja auch noch Menschen entlasten. Das heißt, wir können jetzt nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die hart arbeiten, auch noch abverlangen, dass sie mehr Steuern zahlen. So,
das heißt aber nochmal, ich will nur dieser eine kleine Punkt, wir reden jetzt sofort auch über die Ukraine, weil das auch wichtig ist. Das heißt, Sie sagen, da hat man abgekupfert, was rausgehauen, irgendeine Zahl genommen. Ich sage, pass auf, also das eine Prozent zahlt jetzt mehr Steuern. Nein. Und dann werden 95% entlastet.
Ich hab da nee,
das klingt ja unfassbar gut. Wir haben vorhin gesagt, so viel über Populismus gesprochen. Ist das Populismus?
Nein, nee, es wäre Populismus.
Haben Sie eine Zahl dazu? Ist das seriös?
Noch einmal, ich bin an den Diskussionen überhaupt nicht beteiligt gewesen.
Wie viel kommt raus, wenn Sie diese
1%
besteuern?
Ich gehe fest davon aus, dass unsere Steuerexpertinnen und Experten bis zum Frühjahr, wie das angekündigt wurde, ein detailliertes Konzept vorlegen werden.
Das heißt, erstmal haut man das Ding raus und dann macht man das Konzept.
Naja, das ist üblich, dass man erstmal Eckpunkte vorlegt und dann findet eine Detaildebatte statt und darüber kann man dann auch streiten. Das ist also bislang ganz normal gewesen. Es ist kein detailliertes Steuerkonzept. Das steht jetzt noch aus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die SPD von den Zahlen 95%, 1% wieder wird abrücken müssen. Also es wird sicherlich, es gibt ja auch noch ein Papier der Seeheimer, wo die Dinge etwas detaillierter drin steht. Mhm. Das ist aus meiner Sicht schon etwas näher an der Realität. Aber von den 95, 1 wird man wieder abrücken müssen. Und was die SPD auch dringend tun muss, ist eine Industriestrategie vorlegen. Weil das sehe ich in diesem Papier hier jetzt noch nicht vom Wochenende.
Da sitzt ein Mathematiker.
Naja,
haben Sie mal nachgerechnet, wie das gehen könnte?
Industriestrompreis beispielsweise ist ja ein wichtiges
Angebot. Ist aber keine Strategie.
Naja, jetzt können wir. Es ist aber etwas, was die energieintensiven Unternehmen in Deutschland seit vielen, vielen Monaten von der Politik einfordern, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das ist der Stahlbereich beispielsweise. Das sind auch andere Sektoren, die für Deutschland als wichtigsten Industrieland Europas eine zentrale Rolle spielen. Wir sind ja kein Dienstleistungsland. Wir sind in erster Linie ein Industrieland. Und Gott sei Dank sind wir ein. Das ist das eines der wenigen Punkte, wo ich sage, da hat Gerhard Schröder Mut bewiesen. Denn er hat damals, als alle auf Services, auf Dienstleistungen gesetzt haben, sehr mutig und klug entschieden, Deutschland bleibt Industrieland. Mit gut bezahlten Industriearbeitsplätzen und mit wunderbaren, hervorragend hergestellten Produkten, für die wir nach wie vor beliebt und anerkannt sind. Das war gut.
Eine Strategie wäre, die Strompreise so zu machen, dass sie aus sich heraus geringer wären und nicht, dass man immer wieder mit Staatsgeld die Industrie stützen muss, damit das System, das so nicht funktioniert, dann irgendwie am Leben gehalten wird.
Herr Palmer, wie klingt das für Sie, wenn Sie das hören? Wir reden jetzt nicht über irgendjemanden, wir reden über die Kanzlerpartei. Ich finde, das klingt alles sehr, sehr hilflos.
Ich greife jetzt mal das Positive dabei raus. Das ist ja eine Reaktion darauf, dass offenbar das Problem jetzt doch erkannt wird. Dass jetzt Wirtschaftspolitik gefragt ist, Standortpolitik, dass wir den Wohlstand unseres Landes sichern müssen, weil er massiv bedroht ist. Sonst gäbe es so ein Konzept, glaube ich, nicht. Und das finde ich erstmal gut. Ob das jetzt in jedem Detail ausgearbeitet ist, wahrscheinlich nicht. Haben wir auch eine Erklärung dafür gehört. Ich finde es auch als Ökologe, der ich weiterhin bin, außerordentlich wichtig, weil Klimaschutzpolitik kommt total unter die Räder, wenn die Wirtschaft abschmiert. Ja, da macht dann keiner mehr mit. Nee, und wir brauchen auch diese Investitionskraft, um als Industrieland die große Transformation zu schaffen. Deswegen finde ich das jetzt erstmal ein gutes Zeichen, dass ich zum Schluss mal was Positives gesagt habe. Es bewegt sich was in diesem Land, auch in der Kanzlerpartei. Das ist doch schön. Oder, Herr Roth?
Ja.
Okay. Machen wir an der Stelle, was das angeht, einen Punkt. Stellen fest, da gibt es keine wirkliche Einigkeit. Herr Mölling, als Sicherheitsexperte, der Sie sind, gibt es denn wenigstens bei der Ukraine Einigkeit? Ich habe das Gefühl, es gibt eine große Friedenssehnsucht mittlerweile. Es gibt auch eine Kriegsmüdigkeit. Ich weiß auch von unseren Korrespondenten, die gibt es interessanterweise oder wenig überraschend eigentlich auch in Russland. Die gibt es in der Ukraine insbesondere, die gibt es auch in Deutschland. Und es gibt jetzt plötzlich sozusagen das Gefühl, auch durch Aussagen von Selenskyj und anderen, dass wir möglicherweise tatsächlich kurz vor so etwas sind wie einem, wie auch immer, gearteten Frieden. Ist das eine berechtigte Hoffnung?
Das ist eine Hoffnung, die im Diskurs gerade ziemlich viel Raum einnimmt.
Ja, und die alle elektrisiert, weil dieses Grauen dort ein Ende haben könnte. Das ist die Hoffnung.
Ja, genau. Und ich glaube, dass die Frage ist, macht man sich da eine Illusion eines einfachen Friedens, wo man sagt, alle fallen sich auf einmal wieder in die Arme und sagen, das war irgendwie ein großer Fehler? Oder was ist eigentlich die Realität? Die Realität ist, dass wir einen Frieden, der belastbar ist, so wie selbst der Kanzler das gesagt hat, nachhaltigen Frieden wahrscheinlich nicht erleben werden, weil es total unwahrscheinlich ist, oder auszuschließen ist, dass sich die Ziele Russlands eigentlich verändern werden. Und das heißt, es wird weiterhin einen Konflikt geben, der wird vielleicht nicht mehr militärisch ausgetragen, zumindest in dem Moment nicht. Mhm. Aber die Möglichkeit besteht, dass es jederzeit wieder zum dritten Überfall dann der Ukraine kommt, wenn eine, wie auch immer man das nennen will, Frieden will ich es gar nicht nennen, ein Waffenstillstand nicht militärisch so gut abgesichert werden kann, dass es einfach für Russland nahezu unmöglich ist, ein weiteres Mal die Ukraine zu überfallen. Das ist auch noch kein Frieden. Das ist aber zumindest erstmal schon mal nicht Krieg. Ich glaube, dass viele Menschen versuchen, und das würde ich jetzt gar nicht in die Bevölkerung verlagern, sondern das ist eine Verkaufe von den linken und extremen Rändern, dass es so eine ganz einfache Friedensformel gäbe. Und die gibt es halt einfach nicht. Das ist auch, wenn man sich guckt, wie Frieden in der Vergangenheit zustande gekommen ist, und dass er immer sehr fragil gewesen ist, also auch wieder zerbrechen kann, dann muss man sagen,
Kretschmer, Wojtke sind jetzt nicht linke Ränder, ne?
Na gut.
Die sagen, wir brauchen jetzt eine ernsthafte diplomatische Initiative. Wie klingt das in Ihren Ohren, wenn Sie das hören?
Das klingt für mich, aber das ist jetzt meine persönlichen Ohren sozusagen, das klingt natürlich ein bisschen hilflos. Das ist der Versuch, die Rhetoriken, die unterschiedlichen Diskurse irgendwo in einen Artikel zusammenzubringen, der jetzt keinen roten Faden im Grunde genommen aus einer sachlichen Perspektive hat. Denn die Diplomatieforderungen, die haben wir schon ganz lange. Und der Versuch, das sozusagen gegen die Notwendigkeit zu halten, die Ukraine zu befähigen, überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen, weil sie überhaupt noch am Leben ist, das spielt darin einfach eine untergeordnete Rolle. Der eine Artikel der drei Ministerpräsidenten ist da sicherlich sehr, wie soll man sagen, fällt in unterschiedliche Teile auseinander.
Sie
sagen
ja auch, man soll mehr. Ist vielleicht bald Ministerpräsident, aber noch, sagen wir kurz davor.
Es ist aber trotzdem kein außenpolitisches Positionspapier, das da, glaube ich, geschrieben worden
ist. Ist das der Kotau vor Sarah Wagenknecht?
Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Das ist der Versuch,
also allen Seiten recht zu machen. Ich sage das nicht, aber ich habe das in Kommentierungen teils so gelesen.
Sie haben in dem Stück 3 bis 4 unterschiedliche Positionen drin, die jeweils unterschiedliche Öffentlichkeiten bespielen. Jeder kann das rausholen, was er gerne möchte. Es gibt eine Referenz zu den osteuropäischen Staaten drin, dass man denen mehr zuhören sollte. Es gibt der Wunsch nach mehr Diplomatie, wo man auch sagen muss, ja, wer kann schon dagegen sein, mehr Diplomatie zu haben? Die Frage ist, wo fehlt es denn an Diplomatie? Und ist die Diplomatie hier mit uns zusammen im Raum, die da beschrieben wird? Also ist das überhaupt was Realistisches oder ist es das Beschwören eines Geistes? Denn in der Realität gibt es ja, wenn das bedeutet Austausch, wenn das bedeutet, mit Russland zu reden oder die Möglichkeit zumindest zu eröffnen, zu reden, dann gibt es all diese Möglichkeiten. Es ist erschreckend, dass man sich insofern nicht ehrlich macht, dass das man anerkennen muss, dass es auch in anderen Lebenszusammenhängen Situationen gibt, in denen man nicht zusammenkommt, weil die Interessen so unterschiedlich sind. Und das ist, wenn es um Existenz geht, dann ist das ein existenzieller Konflikt, wo der eine das Interesse hat, nicht nur ein Land auszulöschen, sondern die gesamte europäische Sicherheitsordnung zu verändern, dann kann man nicht sagen, das ist verhandelbar. Es gibt sozusagen zwischen dem, es gibt ein freies und demokratisches Europa noch und es gibt es nicht, dass die beiden Wahlmöglichkeiten, die hier quasi gegenüberstehen, gibt es kein 50% davon im Grunde genommen. Es sei denn, wir sind bereit, auf der einen Seite die Ukraine unter den Bus zu schmeißen, in dem Glauben, dass dann Russland aufhören würde. Das ist aber halt der Fehler, anzunehmen, dass Russland irgendwie einen Teil der Ukraine ganz gerne haben möchte. Sondern es geht darum, die Macht in Europa so weit zurückzuerlangen, dass Russland in der Lage ist, einen viel größeren Einfluss auf Europa auszuüben. Das ist nicht das Problem die Ukraine. Die Ukraine ist geografisch jetzt im Grunde genommen, liegt sozusagen gerade auf dem Weg nach Europa. Da geht es auch nicht darum, Europa zu erobern, sondern es geht darum, zu gucken, ob man die Europäische Union, die ein Raum der Stabilität gewesen ist, der sich immer weiter ausgedehnt hat, abgedeckt durch die NATO, ob man diesen Raum nicht zurückdrängen kann und damit im Grunde genommen die Möglichkeit hat, nicht mehr gegen so einen riesigen wirtschaftlichen Giganten anzukämpfen, der auch noch Rechtsstaatlichkeit bringt, sondern diese Rechtsstaatlichkeit ist ja im Grunde das Antidot, das Gegenmittel gegen das, wie Russland seine Macht in der Vergangenheit ausüben konnte. Über Korruption, über Erpressung, über das Bestechen von Regierungen, über die Einflussnahme. Alles das ist im Grunde das, was den Machtverlust Russlands in den letzten 30 Jahren beschreibt.
Diese Müdigkeit des Westens, und würde mich auch gleich mal die Meinung von Herrn Roth interessieren, die man feststellt. Selenskyj beim Kanzler, ich habe das Gefühl, er hat da zweimal eigentlich eine Abfuhr kassiert, wenn man so will. Die Zugeständnisse, die gemacht werden, sind eigentlich, wenn man mal genauer hinguckt, Zugeständnisse, die es eigentlich schon in der Vergangenheit gab. Ähnlich wie beim Positionspapier, über das wir gerade gesprochen haben. Das heißt eigentlich nichts wirklich Neues. Und man hat nicht den Eindruck, da wird jetzt alles getan, um diese Ukraine zu befähigen, in diese Lage zu kommen, von der Sie sagen, die brauchen diesen dicken Knüppel, damit der Mann in Moskau versteht, mach's nicht noch einmal. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das ist eine Variante, die relativ wahrscheinlich ist. Die andere Variante ist, muss man so ein bisschen zurückerinnern, Biden musste seine Reise nach Europa absagen. Die Spekulation, aber ich sage bewusst, dass es eine Spekulation ist, dass das eigentlich ein Teil einer Choreografie ist, wo Biden auf der einen Seite die Verantwortung an die Europäer abgibt. Das Hilfspaket ist absehbar zu Ende, das er noch schnüren konnte. Er geht sowieso aus dem Amt heraus und jetzt sind die Europäer im Grunde genommen dran. Das ist auch der Diskurs schon im Grunde genommen seit einem halben Jahr. Und dass man in dieser Choreografie mit den wichtigsten europäischen Partnern, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Selenskyj, sich zu fünf in die Augen gucken kann und sagen kann, das sind die Sicherheitsgarantien, die wir dir geben können. Und jetzt ist der fehlende Teil in der ganzen Geschichte. Und hier ist der Knüppel, den du auch noch brauchst zusätzlich dazu.
Was wäre das für ein Knüppel? Wie muss der aussehen?
Naja, der Knüppel, und das ist die schreckliche Wahrheit, die letztendlich dann auch wieder eine innenpolitische Wahrheit ist, weil wir können ihn zurzeit nicht bereitstellen, weil wir die Schuldenbremse haben. Von daher wechseln wir das Thema fast gar nicht. Ist das tatsächlich die auf der einen Seite die Sicherheitsgarantien durch die Europäer, von den Amerikanern, was den Schutz der Ukraine, was auch immer, welchen Grenzen das dann sein soll, bedeutet. Und das Hochfahren der ukrainischen eigenen Verteidigungsfähigkeit gegen Russland, weil das natürlich nicht nur durch die USA geleistet werden kann, durch im Zweifelsfalle die Drohung mit einem großen konventionellen oder sogar mit einem nuklearen Schlag, das macht einfach nicht wahnsinnig viel Sinn in dem strategischen Setup, in dem wir da sind. Und die Ukraine, und das darf man dabei nicht vergessen, auch so weit zu befähigen, auch weiterhin und in Zukunft ein Sicherheitslieferant in Europa zu sein. Was die Ukraine zurzeit macht, ist, sie kauft uns Zeit, um mit Russland in der Zukunft umgehen zu können, militärisch umgehen zu können. Das haben wir in der Vergangenheit nicht geleistet. Das Schlimme ist, wir sind gerade weder in der Lage, uns selber voll aufzurüsten, noch die Ukraine in die Lage zu versetzen, in Zukunft ein Problemfaktor für Russland zu sein und damit im Grunde genommen auch für uns den Anstellwinkel, in dem wir gerade aufrüsten müssen, ein bisschen weiter runterzufahren. Mhm.
Herr Roth, der Siegesplan von Selenskyj, was genau ist das?
Wenn Sie es erlauben, würde ich gerne noch mal diese Friedensdiskussion aufgreifen wollen, weil ich mir persönlich vorwerfe, nicht gut genug deutlich gemacht zu haben, dass man einen Frieden nicht dadurch erreicht, indem man die Ukraine in den Stich lässt. Ich habe den Leuten sehr viel zugemutet und die Freundinnen und Freunde der Ukraine insgesamt. Deutschland ist groß geworden mit dem Satz Frieden schaffen ohne Waffen und ich sage Frieden schaffen mit Waffen. Und da sind viele nicht mehr mitgegangen. Und wir haben den Begriff des Friedens Nationalpopulisten überlassen und die haben diesen Begriff gekapert. Und jetzt haben wir eine Polarisierung, dass so Typen wie Herr Möllning, ich und andere die Kriegstreiber sind, weil wir für eine militärische Unterstützung der Ukraine eintreten. Und die anderen, die diese militärische Unterstützung runterfahren wollen, die für Gespräche eintreten, sind die Friedensfreundinnen und Freunde. Das ist verheerend. Es ist verheerend, weil wir es schaffen müssen, deutlich zu machen, dass dieser Krieg ganz viel mit uns zu tun hat. Denn wenn die Ukraine nicht frei und demokratisch bleibt, dann wird dieser russische Imperialismus weitergehen. Dann werden Moldau, Georgien, Armenien angegriffen werden. Vielleicht nicht heute, aber morgen. Und der Krieg geht weiter. Frieden kann nur sein, wenn er gerecht ist, wenn er die Freiheit und die Selbstbestimmung der Ukraine garantiert. Und darüber müssen wir reden. Wenn wir das weiterhin den Wagenknechten, den Putinknechten und anderen überlassen, dann verlieren wir. Weil ich gestehe den Ukrainern zu, müde zu sein. Die wollen den Frieden. Die erleben seit 2,5 Jahren einen Krieg mit fürchterlichen Verbrechen und vielen, vielen Menschen, die umgekommen sind. Und wir nehmen für uns jetzt den Anspruch, müde zu sein. Also ich meine, es muss uns gelingen, diesen Kontinent wieder friedlich und stabil zu machen und sicher zu machen. Und da sind wir nicht stark genug. Die USA, da bin ich ganz bei Ihnen, wollen im Prinzip die Aufgabe uns übertragen. Wir haben aber die Zeit nicht genutzt, sondern seit einem Jahr reisen wir als Bittsteller nach Washington und fragen, könnt ihr nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr machen? Anstelle, dass wir als Europäer gesagt haben, jetzt übernehmen wir. Frankreich, Deutschland, Polen gehen voran, orientieren sich an den baltischen Staaten, orientieren sich an Dänemark. Es ist mehr als enttäuschend, weil wir dieses historische Momentum offensichtlich zu verlieren drohen. Denn Frankreich ist nicht bereit, mehr zu machen. Italien ist nicht bereit, mehr zu machen. Spanien ist nicht bereit, mehr zu machen. Das, was wir zu tun beabsichtigen, wird nicht ausreichen. Und was wir jetzt eigentlich machen müssten, ist, nochmal alles in die Waagschale zu legen, damit die Ukraine aus dieser Situation herauskommt. Denn diese Friedensgespräche, über die wir ja immer gerne reden, sind ja aus putinscher Sicht relativ bequem. Wir verlangen nämlich von Putin gar nichts. Gar nichts. Also er müsste ja nur das ukrainische Territorium verlassen. Die Ukraine weiß aber, dass wir ganz viel von ihr verlangen. Sie müsste dann möglicherweise Territorium abgeben. Sie müsste auf eine EU-Mitgliedschaft verzichten. Sie müsste vielleicht ihre Hoffnung, auch mal irgendwann Mitglied der NATO zu werden, aufgeben. Das sind Zumutungen für dieses gepeinigte Land. Und Russland selber hat nicht viel zu verlieren. Und es gibt sogar einige in Deutschland, die meinen, wir könnten wieder zu den alten guten Zeiten zurückkehren. Wirtschaftsbeziehungen, Energiebeziehungen.
In ihrer Partei auch?
Leider nicht nur in meiner Partei, in vielen anderen Parteien. Das ist ja die Hoffnung, die auch von Wagenknechten und anderen genährt wird, dass wir wieder zurückkehren können. Also wieder Energiebeziehungen mit Russland. Ja. Die gute alte Zeit wird es mit diesem russischen Imperialismus nie wieder geben.
Wie finden Sie es in dem Zusammenhang, dass Ralf Stegner neulich auf dieser Demonstration von Sarah Wagenknecht aufgetreten ist?
Ich will da keine Haltungsnoten erteilen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich das für einen Fehler halte, weil er herabgewürdigt wird als Vorband zum großen Megagig. Und das war eben nicht ein Sozialdemokrat, sondern das war Frau Wagenknecht, die da abgefeiert wurde. Ich war aber ein paar hundert Meter weiter bei einer zugegebenermaßen kleineren Demo. Dort haben mehrere Sozialdemokraten gesprochen. Macht eben auch deutlich, wie vielfältig diese SPD nach wie vor ist.
Weil wir gerade dabei sind, Herr Mölling, vielleicht schauen wir uns das einmal an, auch mal zu verstehen, wie vergiftet das Klima mittlerweile ist, wie hart die Narrative sind. Ich meine, Ralf Stegner stellt sich dahin und spricht letzten Endes etwas völlig Selbstverständliches aus. Er benutzt das Wort Angriffskrieg. Ich glaube, niemand in diesem Raum würde dem widersprechen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Er sagt das und dann passiert Folgendes. Wir hören mal kurz rein.
Wir haben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt. Das ist so. Das ist so. Ja, auch die, die da pfeifen, müssen das zugeben. Das ist so. Und die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Und die deutsche Unterstützung für die Ukraine ist humanitär.
Ja, ich glaube, Herr Stegner ist noch nicht ganz da angekommen, dass er den Friedensbegriff für die SPD zurückgeholt hat. Aber ich glaube, bei der Gelegenheit passiert das nicht. Aber ich glaube,
ich finde es ja gut, dass Ralf Stegner sich da hinstellt und sagt, pass auf, ich unterhalte mich auch mit einem politischen Gegner, ich stelle mich auf die Bühne, ich moralisiere nicht. Er spricht eine Selbstverständlichkeit aus.
Ja, das mag ja sein. Aber die Frage ist, muss ich es dann... Er hat es ja bewusst in der Öffentlichkeit gemacht. Wenn ich das machen will, wenn ich ein ernsthaftes Gespräch haben will, wie gesagt, neben Sprechen, dann kann ich das auch hinter verschlossenen Türen machen. Erstmal herausfinden, worum geht's denn hier eigentlich. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja um öffentliche Bekundung und Botschaften, die gesendet werden. Und es ist in der Tat ein Fehler, dass die SPD, auch zum Teil die Grünen, sich haben den Begriff des Friedens wegnehmen lassen, weil sie nach der Zeitenwende-Rede im Grunde genommen die Balance nicht mehr gehalten haben. Die Zeitenwende-Rede war eine Rede, die man interpretieren kann, als Aufrüstungsrede, als jetzt müssen wir mehr Sicherheit machen.
Nee, aber was ich meine,
Herr Möll, muss ich den Friedensbegriff natürlich positiv besetzen.
Das verstehe ich, aber was ich meine ist, wenn wir uns sozusagen, das ist ja ähnlich wie in Amerika mittlerweile, also du hast doch als Politiker ein echtes Problem, wenn du ein Land hast, das sich nicht mehr auf eine einfache Wahrheit einigen kann. Wenn die eine Hälfte der Auffassung ist, das ist ein Angriffskrieg, und die andere Hälfte sagt, nee, das hat die Ukraine schon irgendwie provoziert und irgendwie auch verdient oder keine Ahnung, was das sein soll.
Das repräsentiert keine Hälften. Das ist jetzt eine falsche Darstellung.
Also ich
muss man auch
von
ganz
Amerika
klar sein. Wir stellen hier ja bewusst auch medial Extreme dar. Die gehen unheimlich gut. Ne? Und als Stegner das angekündigt hatte, war auch völlig klar, alle Kameras sind gut positioniert, um ihn zu sehen. Den Rest der Veranstaltung hat eigentlich, glaube ich, niemand wirklich interessiert, was da eigentlich abgelaufen ist. Wir stellen die Extreme dar.
Aber es ist trotzdem, das geht schon als Bewegung auch über den Einzelfall hinaus. Ne? Deswegen zeigen wir das auch. Ich würde das jetzt nicht abtun als reines Randphänomen. Es gibt viele Leute, die das so sehen.
Aber es ist so, dass auch bei den Wählerstimmen, die für BSW gelaufen sind, bei den letzten Wahlen, obwohl der BSW dieses Thema so stark gemacht hat, das nicht der ausschlaggebende Grund gewesen ist, warum die Leute zum BSW gegangen sind. Das muss man auch mit da reinnehmen. Ne? Es ist eines der Themen, das sie hochgeholt haben, wo sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil sie da eine ganz einfache Versprechen machen können, von denen sie ganz genau wissen, dass sie zumindest bei in dieser Bundesregierung nicht widerlegt werden. Dafür ist die Positionierung der Bundesregierung viel zu klar. Und selbst wenn sie abrücken würde, würde man für sich in Anspruch nehmen, als BSW, das haben wir erreicht. Seht ihr, so wirkmächtig
jetzt
sind wir.
Wir treiben die, genau. Aber nochmal zurück zu Selenskyj, der Friedensplan. Was hat Selenskyj im Kopf, wenn er dieses Wort benutzt? Was ist die Exit-Strategie?
Na, er hat ja einen Siegplan vorgelegt. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Das kommt natürlich in Deutschland ganz schlecht an. Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch schon einen Friedensplan draus gemacht. Er musste es damals,
wahrscheinlich, weil
der amerikanische Kongress gesagt hat, okay, ihr kriegt die Waffen. Ihr müsstet uns noch kurz erklären, wie ihr damit das politische Ziel, nämlich Souveränität der Ukraine, wiederherstellen könntet. Mhm. Also wir brauchen einen Victory Plan. So, und deswegen hat Selenskyj gesagt, bevor die amerikanische Regierung einen Plan vorlegt und der in der Welt steht, lege ich lieber selbst einen vor. Das begründet diesen etwas schwierigen, also zumindest für mich schwierigen Begriff, weil es ja ein hoher Anspruch ist, der da drin ist. Aber letztendlich geht es immer um die gleichen Sachen. Ne? Die Möglichkeit, die Ukraine soweit es geht, auszurüsten und aufzurüsten und Sicherheitsgarantien, sei es über die NATO oder was anderes. Er möchte gerne in die NATO, weil natürlich der Schluss ist, dass die Sicherheitsgarantien innerhalb der NATO diejenigen sind, die am belastbarsten sind. Mhm. Das ist zumindest das, was über den Plan bislang kolportiert worden ist. Das muss man auch sagen, niemand kennt den Plan, oder ich zumindest und die Öffentlichkeit kennt den Plan nicht Stück für Stück. Aber das ist das, was im Grunde genommen drin ist. Was, letzter Satz dazu, natürlich auch sinnvoll ist. Ne? Ansonsten hat sich der ganze Aufwand, der ganze Kampf, das ganze Leid dieses Landes natürlich nicht gelohnt. Ne?
Der große Knüppel, von dem Sie vorhin gesprochen haben, beinhaltet der auch dann strategische Ziele? Ich habe heute eine Zahl gelesen, 300, glaube ich, also relevante Militärbasen, Waffenlager und so weiter in der Tiefe Russlands.
Die man angreifen könnte.
Genau.
Na gut, das ist ja die Frage. Sie können ja erstmal reingehen und sagen, wir befähigen die Ukraine, das zu können.
Ja, wir geben die Erlaubnis.
Und damit haben wir ein Verhandlungselement.
Man
muss ja, also, wenn Sie verhandeln wollen, dann schießen Sie nicht als erstes. Sie bringen sich aber in die Lage, schießen zu können, sodass Sie eine Alternative haben. Das ist ja das, worum es die ganze Zeit lang eigentlich geht. Sie können Diplomatie möglich machen, wenn Sie sagen, ich kann auch anders. Ich habe eine Alternative. Die Ukraine hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative und deswegen ist sie auch kein ernstzunehmender Verhandlungspartner für Russland. Russland sagt, naja, also mich stören die 1000 Menschen pro Tag, die an der Front, russische Soldaten, ich nenne sie nicht Soldaten, weil sie eigentlich keine ausgebildeten Soldaten sind, die stören mich nicht, das ist total egal. Putin geht über diese Leichen ganz bewusst jeden Tag drüber oder auch unbewusst. Das interessiert ihn einfach nicht. Und von daher gewinnt er jeden Tag einen Kilometer oder auch nur 100 Meter dazu. Das reicht ihm, aber es ist für ihn völlig in Ordnung, das zu machen. Also ist die Frage, wie kommen Sie eigentlich an den Verhandlungstisch? Denn über das Argument und über den Wunsch des Friedens kommen Sie es nicht. Im Gegenteil, Sie haben natürlich das Problem, wenn Sie anfangen, diesen Diskurs über den Frieden so groß zu machen, dass sie sich irgendwann auch als ukrainischer Präsident dazu verhalten müssen. Deswegen hat er ja auch diesen eigenen Friedensbegriff versucht zu prägen, auch über die eigene Friedenskonferenz, die er ins Leben gerufen hat, um dieses Narrativ, das da immer wieder gesponnen wird, der Frieden wäre ja so nah und so einfach zu erreichen, dem was entgegenzusetzen.
Okay. Herr Roth, mit der Bitte um ganz kurze Antwort, weil wir schon am Ende der Zeit sind. Sie würden freigeben, Raketen nach Russland rein, Reichweite verlängern?
Ja, das ist die einzige Chance, die noch bleibt. Es sei denn, wir würden sehr, sehr kurzfristig noch viel mehr zur Verfügung stellen, was ich nicht sehe. Aber meine rote Linie war immer, bleibt immer das Völkerrecht. Und wenn man militärische Ziele zerstört, von denen aus Flugzeuge starten oder Raketen starten, um Kitas, Schulen,
Krankenhäuser
zu zerstören. Und vor allem, das ist das Schlimmste, die Energieinfrastruktur. Ich befürchte, das wird ein furchtbarer Winter werden, weil über 80% der Energieinfrastruktur in der Ukraine bereits zerstört sind. Da werden wir mit unseren paar Generatoren, die wir jetzt liefern, nicht viel weiterkommen. Und wir werden uns wahrscheinlich da an frierende Menschen, auch an hungernde Menschen gewöhnen müssen. Und das macht mir große, große Angst. Denn das sind genau die Bilder, die Herr Putin will. Er will das Volk zermürben. Er will vor allem den Westen zermürben. Dass wir endlich sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das wäre der Tod der freien Ukraine. Und das wäre im Prinzip der Tod des freien Osteuropas. Das will ich nicht.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.